Was, wenn du anders bist? Teil 2.
Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer.
Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz, Podcast mit Haltung.
Wir haben wieder unseren Gast vom letzten Mal, weil es so toll war, den Georg hier, Elke und ich, und heißen dich nochmal herzlich willkommen, Georg.
Ja, vielen Dank. Schön, nochmal hier zu sein bei euch.
Und Elke, du willst jetzt auch was sagen. Sag was.
Ich wollte auch nur kurz Hallo sagen.
Genau. Und herzlich willkommen.
Hallo Elke und Elke.
So, und genau. Es geht um den Umgang mit Vielfalt, um Kirche, um Integration. Und da, wo wir jetzt mit starten wollen, ist mit deiner Frage, Elke, eine spannende Frage an den Georg. Schieß los.
Genau, ich finde es ja total spannend zu sagen, ich bin anders, also in dem Fall, ich bin ein schwuler Mann und hast trotzdem, als du angefangen hast, sage ich mal, deine Ausbildung, dein Studium zu machen, dich ja letztendlich für den Weg Kirche entschieden. Das finde ich auf der einen Seite mutig, bewundernswert und bin dann neugierig, wie kamst du dazu? Was hat dich bewogen, diesen Weg zu gehen?
Also ich meine, das ist natürlich in der Phase, in der ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, war ich da auch noch voll am Sortieren und meine eigene Position zu klären. Das war dann die Phase vor und in meinem Coming Out auch. Und mir war einerseits klar, dass ich das Studium total gern gemacht habe. Es hat mich interessiert, Theologie ist ein ganz freier Studiengang, der viele Themen beinhaltet. Mich haben sozusagen die religiösen, die Glaubensthemen daran interessiert, aber einfach auch diese geistige Weite, die zu dem Studium dazugehört. Das heißt, ich habe gemerkt das stimmt schon, da will ich dranbleiben. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht konkret gewusst, kann und will ich damit jetzt mal in der Kirche als Institution arbeiten, kann ich damit als Pfarrer später mal tätig werden. Das habe ich, glaube ich, noch eine Weile so auf Abstand gehalten. Und später ist dann klarer geworden, ja, doch, das könnte ein Weg sein. Der wird nicht einfach sein, dieser Weg. Aber gleichzeitig gab es, glaube ich, auch so ein trotziges Moment in mir, das gesagt hat von nein, warum sollte das denn nicht möglich sein?
Also
ich gehöre da genauso in diesen Beruf. Ich mag da, ich will meinen Platz, ich beanspruche sozusagen meinen Platz in diesem Beruf. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was da möglich wäre.
Sehr
und
das
hat mir natürlich sehr geholfen, damals dann auch ein Gespräch mit einem älteren Kollegen, mit einem älteren schwulen Kollegen zu führen, bevor ich mich dann wirklich für das Vikariat, also die Ausbildung im Pfarrberuf entschieden habe. Und von ihm zu hören, ich habe mich auch auf den Weg gemacht. Es war nicht easy. Aber ich bereue es nicht und du wirst deinen Ort finden und du wirst dich auch und du tust gut daran, dich zu vernetzen mit Leuten, die auch sozusagen sich damit auseinandersetzen und zu merken, okay, da gibt es auch viele Bündnispartner in deiner Kirche, die das ganz selbstverständlich finden und wollen, dass das noch selbstverständlicher wird, dass du als Schwuler da
arbeiten kannst. Es braucht ja auch die Leute, die losgehen, die anfangen, die, auch wenn du jetzt nicht der allererste warst, der angefangen hat, aber trotzdem ist ja dass du dich auf den Weg begeben hast, gehört ja mit dazu. Und es ist ja gerade für, wenn jemand zu einer Minderheit gehört, besonders wichtig, dass da...
Ja, und ich glaube, ich habe das zu dem Zeitpunkt mir vielleicht nicht klar gemacht, aber jetzt sagen heute im Rückblick sehe ich das natürlich schon, dass ich da sagen in manchen Hinsicht dann natürlich so auch bei Pionieren dabei absolut. War, bei Pionierinnen und Pionieren, die einfach gesagt haben von, so wie es ist, ist es nicht gut, da muss sich was ändern und was braucht's, damit sich was ändert. Und das selber einen beherzten ersten Schritt mit anderen zusammenzugehen, damit fangen Veränderungen an.
Absolut, absolut.
Ja, unbedingt.
Und die sind natürlich auch oft unbequem, diese Schritte.
Genau. Genau, also deswegen sage ich ja, es gehört auch so ein gewisser Mut dazu zu sagen, ich sehe, dass da was nicht in Ordnung ist, da kann man was verändern, dann reicht es eben nicht, wenn, also Veränderung muss jemand angehen und wir wissen alle, die meisten Veränderungen fallen nicht vom Himmel, sondern sind dann auch lange Arbeit und können anstrengend sein, aber umso schöner ja auch, dass wir in der Regel ja tatsächlich auch einen Erfolg daran sehen. Ne? Und das sind wir auch schon bei einem Punkt, über den wir ja so auch schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen haben, nämlich zu sagen, diese Veränderung oder solche Wege zu gehen, ist halt oft auch außerhalb meiner üblichen Komfortzone. Es wäre einfacher gewesen. Mit einem Theologiestudium kann man ja alles Mögliche machen. Ne? Da ist man ja nicht festgelegt darauf zu sagen, ich muss jetzt zur Kirche gehen oder eine Pfarrstelle annehmen. Also das hätte, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, einfachere Wege gegeben. Aber du hast dich ja mehrfach entschieden, Georg, wenn ich das so richtig weiß, wirklich zu sagen, nee, ich guck mal außerhalb, ich guck mal weit über meinen Tellerrand raus und probiere einfach mal andere Dinge aus.
Ja, und das ist witzig, weil an für sich so als das behütete Bürgerkind, das ich von meiner Herkunft erstmal bin, ist es ja nicht so selbstverständlich, dass ich mich dann jetzt für die Sachen, die jetzt auch jenseits der Komfortzone sind, entscheide. Ich weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, wie das kam. Ich glaube, ich bin immer wieder auch Leuten begegnet, die mich sozusagen unterstützt haben bei den, in Anführungszeichen, mutigen Schritten. Aber es war zum Beispiel auch eine instinktiv gute Entscheidung, als ich dann nach meinem Abitur in Zeiten, als es noch Bundeswehr oder Zivildienst gab, mich im Zivildienst für eine Beratungsstelle entschieden hatte, die eben mit Obdachlosen in Stuttgart in der Innenstadt gearbeitet hat. Und das war wirklich ein richtig großer Kontrast zu den gutbürgerlichen Vorort, in dem ich aufgewachsen bin selber. Und das war eine extrem bereichernde Zeit. Ich habe gemerkt, dass ich auch Sachen kann, von denen ich vorher nichts wusste. Und ich habe gelernt, mich mit unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten auseinanderzusetzen. Und
kannst du, ich meine, ich nehme an, dass die Mehrzahl der unserer HörerInnen vielleicht nicht die Erfahrung gemacht hat. Kannst du mit Obdachlosen oder Wohnungslosen zu tun haben? Kannst du irgendein Erlebnis schildern? Ich weiß nicht, ob es Schlüsselerlebnis gibt oder irgendeins, was krass war, wo du vielleicht dann, weißt du, wo man selber dann auch wahrscheinlich eher demütig wird, wie gut es zu einem geht. Da gibt es bestimmt genügend, aber...
Ja, also ich glaube, zum einen habe ich da in der Zeit sehr klar gemerkt, von wie viel freundlichen Zufällen letztlich das abhängig ist, dass du in gesicherten materiellen Verhältnissen lebst oder groß wirst und Möglichkeiten der Bildung und ein geborgenes Zuhause und so weiter hast. Also ich glaube, ich habe in der Zeit gelernt von, nein, das ist nicht selbstverständlich, das kann, und das habe ich bei Klienten, bei Besuchern, mit denen wir zu tun hatten, gemerkt, da können ein paar einschneidende Lebensereignisse.
Ja, ich glaub, genau, das kann jedem passieren.
Eine Trennung, Verlust von einem Arbeitsplatz und dann ein Verlust von der Wohnung. Oft sind solche Spiralen nach unten, die ganz schnell gehen können in diesem vermeintlich gesicherten Sozialstaat Bundesrepublik. Also das habe ich gemerkt von, nein, es gibt nicht nur diese Selbstverständlichkeit deiner behüteten Lebensverhältnisse. Ja. Und das hat schon auch ein bisschen was mit einem demütigeren Blick zu tun. Finde ich ein gutes Stichwort.
Ja,
Und ich habe
ja, also ich glaube, das versucht man oft ja auch so ein bisschen auszublenden, ne? Also weil das ist natürlich sehr unangenehm. Also ich merke auch, dass gerade sich damit auseinanderzusetzen, dass es Armut gibt, dass es Obdachlosigkeit gibt, das versucht man auch so ein bisschen manchmal von sich zu schieben und sich nicht so damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde es einfach wichtig, da auch hinzugucken, weil wie du sagst, da reichen oft einfache Dinge, auch vielleicht eine blöde Krankheit, die einem aus der Bahn wirft, einfach in einen ganz anderen Kontext geworfen zu werden. Und ich merke es bei mir, ich fahre, wenn ich ins Büro fahre, zurzeit, weil zig Straßen gesperrt sind, an der Tafel in Stuttgart-Möhringen vorbei. Und wenn ich da schon
unglaublich, wie lange die Schlange da ist. Ne?
Die Schlange sehe, da wird es mir jedes Mal anders. Also ich fahre da manchmal wirklich vorbei und habe echt ein schlechtes Gefühl, weil ich denke, Mist, du kommst jetzt so aus seinem super privilegierten Umfeld, hast gerade lecker gefrühstückt, musst dir überhaupt keinen Kopf machen, wo du jetzt heute einkaufen gehst, und da stehen alte Leute, die kaum gerade stehen können, die da auf ihrem Rollator halb hängen und sitzen. Und das ist manchmal, finde ich, dann schon erschreckend, so diese Wahrnehmung, ja. Und sich vielleicht tatsächlich auch mal in Gedanken zu machen, was kann ich vielleicht im Kleinen auch wieder dazu beitragen, dass es manchen besser geht. Ne?
Und ich meine, ein Beitrag, den ich auch machen kann, ist einfach, den jeder von uns auch machen kann, ist nicht so einzustimmen in diese Bilder von Abgrenzung, die sagen, von die sind da alle nur selber schuld und die wollen halt nicht arbeiten oder die wollen sich da ausruhen in dem angeblich bequemen Zustand von sozialer Unterstützung, von Transferleistungen, wie wir dann so schön sagen. Das alles gibt es natürlich auch. Es gibt auch Missbrauch von Sozialleistungen, gar keine Frage. Aber es ist eben überhaupt nicht die Mehrheit und die Regel, sondern wir sind ein eben reiches Land, in dem es eben auch ein massives Armutsthema gibt. Das wollen wir manchmal nicht wahrhaben und dann grenzen wir die Leute aus, anstatt dass wir das Thema als Thema angehen, das einfach ein gesellschaftliches Thema.
Ja, was ich habe jetzt auch mal so, ich meine, du siehst natürlich auch immer die Menschen, wichtig ist ja auch, die wahrzunehmen. Und die Mehrzahl von uns geht dran vorbei, guckt, geht vielleicht noch, macht noch einen Bogen drumherum, wenn so jemand auf der Straße sitzt zum Beispiel und bettelt. Und die anzugucken. Und wenigstens, weißt du, wenn du nichts gibst, dann gibst du nichts. Aber wenn du grüßt oder den Menschen beachtest, das macht ja auch schon was. Weil dieses ganz schlimm finde ich, wenn du so, es gibt ja auch die Battle-Gruppen. Und wenn dann welche sind, die auch gar nicht hochgucken, die wirklich so sich klein machen und niederknien und nur so ein kleiner Haufen sind und du hast gar nicht die Möglichkeit, die anzusehen, das. Oh, da fühl ich.
Für mich war tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, wie ich bei einer Fortbildung mal im Verkauf von der Straßenzeitung hier in Stuttgart mitgeholfen habe und gemerkt habe, dass du praktisch unsichtbar wirst. Also das heißt, wenn du so eine Straßenzeitungsverkäuferweste hast und an einschlägiger Stelle in einer Fußgängerunterführung in Stuttgart stehst, wie dich sozusagen 95% der Leute einfach nicht angucken bzw. den Blick abwenden, weil sie eben Sorge haben von, oh, jetzt passiert irgendwas Unangenehmes oder ich muss mich da positionieren. Wenigstens freuen. Welches Nein signalisieren oder sowas. Und da habe ich gemerkt, also wenigstens den offenen Blick zu haben und jetzt nicht einfach.
Und da bist du ja noch normal gekleidet, das heißt, du hast deine gute Kleidung an. Man riecht nicht und ist jetzt, was weiß ich, vielleicht ein paar Tage nicht gewaschen. Ja. Du weißt, du bist nicht abhängig davon, ob du jetzt 5 Zeitungen verkaufst oder 10. Ja. Und in der Stunde ist die Sache vorbei, aber trotzdem,
Also das ist, denke ich, wir kennen das alle, genau, das eint uns, dieses Erlebnis, aber ich finde tatsächlich, das ist ein Perspektivwechsel, der erstaunlich ist. Und ja, zu dem Thema kenne ich natürlich auch Feedback anderer Teilnehmender aus dem Programm, wo manche auch erstmal erschrocken sind, so nach dem Motto, Gott, wenn mich da jetzt jemand sieht, der mich kennt, was denkt der denn von mir? Ja? Also auch solche Gedanken, die ja dann da sind. Aber ich finde, es ist wirklich super wertvoll, das einfach mal zu erleben. Ja? Dieses, die Leute schauen bewusst weg. Also mich schaut ja natürlich auf der Straße, schaut uns ja auch nicht jeder jetzt an und grüßt freundlich. Nee. Aber diese Wahrnehmung, du ziehst eine rote Weste an und die Leute schauen einfach weg oder versuchen dir aus dem Weg zu gehen. Das finde ich ist schon mal ein Erlebnis, das ja hilfreich, ganz hilfreich ist, um einfach mal bewusster damit umzugehen. Und ich finde, die meisten dieser Menschen, die da die Straßenzeitung verkaufen, sind ja dann auch noch unglaublich freundlich. Ja? Also sobald man die grüßt oder wenigstens freundlich lächelt oder sagt, nee, ich bin schon versorgt oder so, dann sind die meisten ja auch super freundlich. Also das ist ja, da denke ich oft, da hängen an dieser Annahme, da ist eine arme, obdachlose Person, der will ich aus dem Weg gehen, da hängen noch so viele andere negative Annahmen mit dran. Das ist eigentlich schrecklich, ne? Welches Gesamtbild da von einer Person entsteht.
Ja, also von daher fällt mir jetzt gerade dazu ein, es tut gut, so reflektieren ist ja sowieso eine gute Geschichte, es tut gut, das Menschbild, was ich habe, von Menschen in verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Hautfarben, mit verschiedenen, also Menschen, die ich als anders empfinde, also das zu reflektieren und mein Menschenbild zu reflektieren.
Ja, und auch immer wieder in den Realitätscheck zu gehen. Ja. Also jetzt nicht zu meinen, das Fremdbild, das ich jetzt von einem anderen oder einer ganzen Gruppe habe, einfach unhinterfragt stehen zu lassen.
Stimmt, genau, stimmt nicht.
Auch das heißt natürlich rausgehen aus der Komfortzone, weil es heißt, ich muss dann konkret andere wahrnehmen und sehen, aber das ist ein Gewinn, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Das ist absolut ein Gewinn, weil mehr Informationen, glaube ich, kannst du pauschal so sagen, ist immer ein Gewinn, weil du kannst dir ein besseres Bild machen. Egal was, ob das jetzt im Arbeitsleben ist, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Also ich mache ja mit meinen Kommunikationsseminaren, da ist auch so ein Punkt dabei mit gute Entscheidungen treffen. Und da geht es auch immer darum, eine gewisse Anzahl an Informationen zu sammeln. Nicht bis Ultimo, weil irgendwann muss natürlich die Entscheidung getroffen werden. Das ist auch besser, als keine zu treffen. Und diese Infos zu kriegen, die geben einfach eine andere Perspektive und es ist vollständiger. Und damit per se, glaube ich, besser.
Ja, absolut stimme ich euch total zu. Was aber ja dennoch für viele auch heißt, es ist auch anstrengend. Ne? Also es ist ja jetzt, sind ja oft Themen, die jetzt nicht so nice to have sind irgendwie und nur angenehm. Und ich glaube, den Umgang mit Vielfalt, wenn man das einfach mal so generell sagt, empfinden viele einfach auch als anstrengend. Ja, sowas, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, wie es, also das ist jetzt so das absolute Klischee, dem dunkelhäutigen schwulen Migranten über 60 in Deutschland geht. Das ist doch mir egal. Ja, aber ich finde, es darf uns nicht egal sein, weil diese Person vielleicht irgendeine Fähigkeit hat, irgendwelche Kenntnisse mitbringt, die wichtig für uns sind, die uns weiterbringen.
Könnte dein Arzt sein morgen.
Könnte mein Arzt, ja, was auch immer. Ja. Und ich finde, das ist so tatsächlich da zu hinterfragen auch, wo kommen denn diese Bilder, die ich da über andere so im Kopf habe, wo kommen die eigentlich her? Wo habe ich das um Gottes Willen gelernt? Oder um mich damit dann auch wieder kritisch auseinanderzusetzen.
Das geht ja auch schon mit dem eigenen Bild. Wo kommt mein eigenes Bild her? Das Selbstbild, das ist ja keine Tatsache, sondern das ist ja aus Hörensagen von Mama, Papa, Oma, weißt du, und später dann die Freunde und so weiter. Also alle, was die auch für Werte mitbringen und das tragen die weiter und irgendwann glaubst du bist es.
Und gleichzeitig finde ich es aber auch völlig in Ordnung und richtig, auch für sich festzustellen, es ist auch anstrengend.
Ja,
also Umgang mit Vielfalt,
natürlich.
Auseinandersetzung mit Vielfalt, Leben in einer Gesellschaft, die eben von Unterschiedlichkeit geprägt ist, wie wir das bei uns jetzt einfach auch erleben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das ist hat auch was Anstrengendes.
Absolut.
Immer wieder. Und es gibt dann natürlich so den naiven Wunsch in uns und gelegentlich bei populistischen Positionen ja auch den massiven Wunsch, so als könnte man zurückkehren in irgendeine Zone, wo es dann nur behaglich ist und einfach
Gott.
So weiter.
Genau. Als wenn es die jemals gegeben hätte.
Das als ist ein verständlicher menschlicher Impuls, aber es ist eben auch ein unrealistischer. Und ich glaube auch, dass er nicht nötig ist.
Und langweilig, davon ab. Langweilig
ist in der Regel auch. Also von daher bin ich auch froh für sozusagen verschiedene biografische Momente, wo ich mich dann für das Nicht-Langweilige und eben auch einen Aufbruch oder nochmal eine Kontrasterfahrung entschieden habe.
Ja. Und ich meine, so ist ja
aber
auch das Leben. Ich meine, wir können nur laufen, weil wir anfangen, laufen zu lernen und weil wir es üben und auch wieder hinfallen. Ohne dem funktioniert es halt nicht.
Genau, und ich muss einfach auch eine gewisse Neugier mitbringen auf andere Menschen. Ne? Also mal zu hinterfragen, was weiß ich denn über diese Person oder über diese Personengruppe und mich dem so ein bisschen annähern. Aber ja, es ist Arbeit, es passiert nicht von alleine, aber ich finde, es ist eine Arbeit, die sich absolut lohnt.
Mhm.
Also ich glaube, wir haben alle drei miteinander, können wir sagen, wir haben Erfahrungen gemacht, wo wir sagen können, das hat sich jetzt gelohnt, diesen bewussten Schritt auch raus aus der eigenen Bubble und vor allem raus aus der eigenen Komfortzone zu kommen.
Mhm.
Ja, ja.
Ja, nein, das
definitiv.
Kann ich wirklich auch.
Ganz im Gegenteil, sogar würde ich sagen, ich habe ja oft dieses Lied von Reinhard Fendrich über meinen Horizont. Das ist so das Salz in der Suppe. Das ist, wenn du über deinen Horizont gehst, weil du dich anstrengst, weil du mit Vielfalt arbeitest oder eben auch deine Komfortzone verlässt, dann ist ja auch die Freude größer.
Hm.
Das Erleben.
Ja, klar.
Und
und es ist ja nicht nur so, dass ich sage, ich muss mich da jetzt anstrengen, das zu tun. Ich finde, ich kriege ja auch immer was zurück und das ist in der Regel was Positives. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Und wenn es mal nicht so ist, dann gehört das unter die Kategorie hingefallen wie beim Laufen lernen. Aber das meiste, finde ich, ist bereichernd, was ich zurückkriege. Also muss ich den Schritt einfach nur mal wagen.
Ich glaube auch mehr. Du kriegst, glaube ich, mehr zurück, als du investierst.
Würden wir, glaube ich, in der Regel schon.
Ja.
Mhm.
Ja.
Das war doch wieder ein perfektes Schlusswort.
Ja.
Investiere was rein und krieg mehr zurück. Das ist doch eigentlich super. Das wollen wir doch genauso haben.
So läuft.
Damit haben wir jetzt schon, die zweite Folge von einem total spannenden Thema. Danke dir, Georg, für deine Offenheit, fürs Dabeisein, für deine Sicht mit reinbringen. Das war jetzt echt wieder bereichernd, wenn wir nicht nur zu zweit sind. Vielen, vielen Dank und vielleicht passt es ja auch wieder mal zu einem anderen Thema.
Also
ja,
Stoff.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich zu Gast bei euch sein durfte. Herzlichen Dank
sehr,
dafür.
Sehr gerne. Ja, hat Spaß gemacht und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Bis dann, mach's
gut.
Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.